Der Magen ist ein gekrümmter muskulöser Schlauch und liegt intraperitoneal, zieht sich vom linken in den rechten Oberbauch und ist ungefüllt ca. 20 cm lang, hat ein Fassungsvermögen von 1,5 bis etwa 2,5 Liter. Die Einteilung des Magens, die Anatomie, ist folgende. Sie beginnt mit Übertritt der Speiseröhre in den Magen, der Magenmund, das ist die Cardia. Dann geht es weiter, wenn wir rechts rüber gehen, das ist der Magenfundus oder auch Magengrund. Hier kann man schon erkennen, hier sind so kleine Bausteine drin. Das sollen Speisebestandteile darstellen, also die gekauten Speisen sammeln sich hier im Fundus und der Magenfundus dient als Zwischenspeicher. Dann geht es weiter, nach dem Fundus kommt der Corpus oder auch Corpus ventriculi, das ist der Magenkörper. Hier findet eine weitere Zerkleinerung und Durchmischung des Speisepreis statt. Dann geht es weiter in das Antrum, das ist das Vorraum des Pförtners. Der Pförtner, der Magenpförtner ist dann der Pylorus und das ist der Übertritt vom Magen in den Dünndarm. Durch den Pylorus, das ist ein Sphinkter, ein Muskel, findet eine portionierte Abgabe des Speisepreises in den Dünndarm statt. Der Magen hat im linken Bereich, sieht man so eine kleine Kurve, das ist die kleine Kuvertur. Und anhand dieser kleinen Kuvertur fließt dann auch die Getränke, die wir zu uns nehmen, fließt die Flüssigkeit so entlang. Das ist die kleine Magenstraße. Dann im rechten Bereich, dann es ist die große Kurve, die große Wölbung, das ist dann die große Kuvertur. Der Magen produziert laufend Magensaft, das sind ca. 2 Liter pro Tag. Und der Magensaft hat einen sauren pH-Wert von ca. 1 bis 2. Im Magen sitzen verschiedene Zellen. Und die möchte ich jetzt einmal durchgehen. Also es gibt insgesamt 3 verschiedene Zellen. Und das sind einmal die Nebenzellen, die Belegzellen und die Hauptzellen. Die Nebenzellen, die sitzen hauptsächlich in der Cardia und sind aber auch im übrigen Magen verteilt. Und die Nebenzellen, die produzieren Magenschleim. Und der Schleim schützt die Magenschleimhaut und macht auch die Speisen schön schlüpfrig, damit sie weiter transportiert werden können. Als nächstes kommen die Belegzellen. Die Belegzellen sitzen einmal im Fundus, Corpus, auch im Antrum und im Pylorus. Im Fundus und Corpus produzieren sie Salzsäure, HCl, und Salzsäure sorgt dafür, dass das Eiweiß denaturiert wird und auch die Umwandlung von den Enzymen Katepsinogen und Pepsinogen stattfindet. Die Salzsäure fungiert auch als Desinfektion, also damit Bakterien, unerwünschte Bakterien, Fäulnisbakterien oder auch Milchsäurebakterien zum Beispiel abgetötet werden. Im Antrum gibt es G-Zellen und die produzieren Gastrin. Gastrin ist ein Gewebshormon und es gelangt dann auf dem Blutweg zu den Fundusdrüsen und sorgt für die Bildung der eiweißspaltenden Enzyme Pepsinogen, Katepsinogen und auch HCl und für die Motilitätssteigerung. Im Pylorus haben wir die Belegzellen, die den Intrinsikfaktor bilden. Intrinsikfaktor ist ein enzymartiger Eiweißkörper und der bildet mit dem Vitamin B12 zusammen den Extrinsikfaktor und so kann dann das Vitamin B12 aufgenommen werden, was dann später im Ileum resorbiert wird. Als dritte Zellenart gibt es die Hauptzellen, die sitzen im Fundus und hier wird Pepsinogen und Katepsinogen produziert. Und die Salzsäure wandelt diese inaktiven Enzyme dann in Pepsin und Katepsin um und das dient dann zur Eiweißspaltung. Im Magen, das ist dann die nächste Folie, gibt es verschiedene Phasen, insgesamt 3 Phasen, die die Magensaftsekretion regulieren. Und das funktioniert, also läuft in 3 Phasen ab und die möchte ich einmal auch noch vorstellen bzw. einmal kurz wiederholen. Die 3 Phasen sind als erstes die psychisch-nervale Phase oder die kephale Phase. Die zweite Phase ist die gastrische Phase und die dritte Phase ist die intestinale Phase, dann die Dünndarmphase sozusagen. Und diese drei Phasen als kleine Wiederholung, das hatten wir uns auch schon beim Thema Pankreas einmal kurz angeschaut. Und hier nochmal als Wiederholung, in der ersten Phase, das ist die psychisch-nervale Phase oder kephale Phase, hier wird durch verschiedene Geruch- oder Geschmackseindrücke folgt ein Vagusreiz, also der Nervus vagus wird stimuliert. Und dieser Nerv, der regt die Produktion von HCl in den Fundusdrüsen an, also wird vermehrt Salzsäure ausgeschüttet und es führt auch dazu, dass eine erhöhte Motilitätssteigerung stattfindet. Also der Magen wird dann sozusagen gut durchblutet, gut durchwegt, bewegt muskulär und immer aktiver. Und dann geht es in die zweite Phase über, das ist die gastrische Phase. Hier ist es dann so, dass die Nahrung im Magen ist und die Nahrung im Magen, der Speisebrei, führt zur Magendehnung. Aufgrund dieser Magendehnung wird wiederum Gastrin ausgeschüttet und Gastrin sorgt dafür, dass die HCl-Produktion, die Salzsäureproduktion weiter angeregt wird und auch die Motilität, die Magenmotilität weiter stimuliert wird. In der dritten Phase, das ist dann die intestinale Phase, hier gelangen dann die Nährstoffe, Fette, Kohlenhydrate, auch Säure, gelangen ins Duodenum über. Und dort erfolgt dann eine weitere Hormonausschüttung, also Zusammenspiel von verschiedenen Verdauungshormonen. Und aufgrund dieser verschiedenen Hormone sorgen dann dafür, dass die HCl-Produktion wieder gedrosselt wird, wieder runtergefahren wird und auch die Magenmotorik wieder runtergefahren wird. Der Pylorus öffnet sich dann, wenn der Nahrungsbrei im Duodenum alkalisch ist, also man kann sich so vorstellen, dass so ein Stück für Stück eine portionierte Abgabe vom Magen über den Pylorus hinweg in den Dünndarm stattfindet. Und der Pylorus öffnet sich dann wieder, wenn der Nahrungsbrei, der im Dünndarm ist, ausreichend alkalisiert wurde, ausreichend auch durchmischt wurde mit verschiedenen Enzymen, die dann aus dem Pankreas kommen. Das sind also die drei Phasen für die Verdauung und vor allem hier für die Regulierung der Magensaftsekretion. Ja, das einmal als kleine Wiederholung.